Liebe Geschwister und Freunde, es ist mir und sicher uns allen eine große Freude, dass wir hier so heute Abend Gemeinschaft haben dürfen mit unserem Herrn und untereinander. Ich bin kein ganz moderner Verkündiger und bin auch nicht ganz aktuell. Wenn ich ganz aktuell sein wollte heute Abend, dann hätte ich ja besser das Thema genommen, die Mauern Jerichos fielen oder aber das Psalmwort, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Ich will aber von jemand berichten, der ist mit seinem Gott im Glauben über die Mauer gesprungen, Timotheus. Über die Mauern, ängstlich der Ängstlichkeit, der Jugend, der Überforderung und der Schwierigkeiten, die sich haushoch türmten, wie wir noch sehen werden. Gott ist es ein kleines, einen Berg zur Ebene werden zu lassen oder eine Mauer zu stürzen, was immer das auch für Mauern sein mögen, auch in unserem Leben. Es könnte ja sein, dass jemand nachher zu Hause sagt, ich hätte den Bruder Schumacher gerne noch am Schluss was gefragt, aber der stand da gerade bei den Büchern oder war da gerade mit anderen im Gespräch und da will ich diese Frage lieber gleich jetzt hier beantworten. Was sagst du denn zu dem, was sich da so tut, wie der Osten in Bewegung geraten ist? Persönlich möchte ich sagen, ich freue mich auf die Zeit, die vielleicht gar nicht mehr weit weg ist, wo ich nicht sage, ich war vor 3 Wochen in Basel, ich war vor 2 Wochen in Frankfurt, vor 1 Woche in Tübingen und jetzt bin ich hier und bald ist in Stuttgart Konferenz, sondern wo ich sage, als wäre es die größte Selbstverständlichkeit, dieses Wochenende Weidenau, nächstes Wochenende Leipzig oder ein anderer Ort in der DDR. Ich wurde schon von Brüdern gefragt, ich habe gesagt, wartet noch 1,5 Jahre, im Ruhestand komme ich und jetzt erst recht. Und wenn man dort das Wort Gottes frei verkündigen darf, auch das prophetische Wort, ungehindert, höchstens Streit mit den Kirchen wie hier auch, aber nicht mehr Angst vor der Obrigkeit, dann ist das in meinen Augen noch wichtiger als die gefallene Mauer, wenn auch geistige Mauern fallen. Prophetisch hat mich das Ganze erinnert und erinnert mich immer wieder alles, was sich da im Osten tut, an die 10 Zehen des Standbildes von Daniel 2. Dahin geht ja die Entwicklung zu einem endzeitlichen 10-Staaten-Bund. Und wenn Sie Gnade und Herrlichkeit beziehen, wissen Sie, dass dort eine Daniel-Auslegung läuft, von Bruder Ströter nachgedruckt und von anderen ergänzt. Wir sind jetzt schon bei Daniel 11 angekommen. Vor einigen Jahren, 1985 oder 86, war Daniel 2 an der Reihe. In Daniel 2 ist das Standbild der Weltreiche, beginnend mit dem goldenen Haupt Nebukadnezar, Brust und Arme von Silber, Bauch und Lenden von Erz, dann die Füße und schließlich die 10 Zehen, ein Gemisch, ein 10-Staaten-Bund, aber verschieden geprägt, Eisen und Ton. Alte Ausleger haben gesagt, Demokratie und Militarismus, Eisen und Ton. Ein 10-Staaten-Bund wird in der Endzeit da sein, der sich dann leider mit dem Antichristen verbünden wird. Vielleicht sind auch 2 verschiedene 10-Staaten-Bünde da. Zunächst wird das kleine Horn, das nach Daniel 8 hervorkommt und groß wird, 3 erniedrigen und dann wieder durch 3 andere ersetzen. Wenn Sie die Jahrgänge noch haben, 1985, 86, lesen Sie vielleicht noch einmal die Auslegung von Daniel 2 mit Blick auf das, was sich jetzt im Osten tut, Russland, Ungarn, Polen, DDR. Manche Brüder waren der Meinung oder sind der Meinung, dass die 10, der 10-Staaten-Bund von Daniel 2 und Daniel 7 und Offenbarung 17 sein könnte im Rahmen der EG. Nun, die hat inzwischen 12, aber die könnte auch wieder mal durch Austritte schrumpfen auf 10, so sagen manche Brüder. Andere sagen, es könnte sich auch um größere Bewegungen handeln und der Theologe Gerhard Meyer von Tübingen hat in der Wuppertaler Studienbibel über den Propheten Daniel geschrieben und hat gesagt, zu diesen 10 Staaten, den Nachfolgestaaten des Römischen Reiches, geprägt durch römisches Recht, Kultur, Militarismus, bis in die heutige Zeit hinein nachwirkend. Das muss nicht auf die EG beschränkt sein, das könnte auch durchaus Staaten wie Russland und Rumänien mit umfassen. Und so etwa denke ich auch, Es kann sich um ein Gemisch handeln aus Ost und West, aus Härte und Weichheit, ein Zehn-Staaten-Bund des Endes. Und vielleicht war das gestern ein Schritt in diese Richtung. Und nun zu unserem Timotheus. Das Kapitel 2. Timotheus 1 soll uns heute Abend und morgen noch einmal beschäftigen. 2. Timotheus 1. Es wäre aktuell und neu, wenn ich über Mauern heute Abend reden würde, aber das Allerneueste ist immer Gottes altes Wort. Wenn es uns durch den Geist Gottes heute Abend lebendig gemacht wird, dann ist das aktueller als das Neueste, was Sie irgendwo in einer Nachrichtensendung hören oder sehen können. Gottes Wort, heute lebendig gemacht. Das ist immer noch wichtiger für uns als alles Zeitgeschehen. Hier redet der Unendliche, der einzige Gott in Christus Jesus. Und durch Paulus haben wir sogar einen gewissen Höhepunkt biblischer Offenbarung, was viele Christen leider nicht sehen. Die apostolischen Briefe und die Paulusbriefe sind nicht so ein Anhang zu den vier Evangelien und der Apostelgeschichte, ein Anhang, nun ja, kann man auch nochmal lesen. Viele denken so, ich lese lieber die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ich will den Herrn Jesus selber reden hören. Er redet auch durch Paulus. Paulus tut nicht seine Weisheit kund, sondern redet im Auftrag des erhöhten Christus. In der Bibel ist nicht alles gleich wichtig. Ich glaube, diesen Satz darf man wagen. In der Bibel ist nicht alles gleich wichtig. Es gehört aber alles zusammen. Die Bibel ist ein lebendiger Organismus, so wie unser Körper ein lebendiger Organismus ist. Es gibt Menschen, denen fehlt ein Finger, ein Arm, ein Fuß, ein Bein. Sie leben, sie existieren, sie können unter Umständen herkommen, aber ohne Kopf nicht. So ist bei unserem Körper nicht alles gleich wichtig. Und die Bibel ist auch so ein gewachsener Organismus. Alles ist an seinem Platz wichtig. Alles darf an seinem Platz nicht fehlen und gehört dahin. Richterbuch, Königebücher, Judasbrieflein, alles gehört da an seinen Platz hin. Nichts darf fehlen. Ich habe nicht gesagt, etwas sei unwichtig, habe ich nicht gesagt. Aber nicht alles ist gleich wichtig. Und wenn ich ins Gefängnis käme in einer Christenverfolgung und dürfte ein Kapitel der Bibel mitnehmen, dann nehme ich vielleicht nicht irgendein Geschlechtsregister aus Chronika oder aus dem Richterbuch ein Kapitel, dann nehme ich mir vielleicht etwas Johannes 17 oder Römer 8 oder dergleichen oder Epheser 1. Und so haben wir einen heilsgeschichtlichen Fortschritt und eine fortschreitende göttliche Heilsoffenbarung. Und der Höhepunkt sind die paulinischen Briefe. Bruder Arthur Muhl hat ein feines Bild. Paulus ist der Chefarchitekt im Wort Gottes. Und ein Chefarchitekt, so sagt er, muss sich nicht um jede Kleinigkeit kümmern. Also da fehlt noch ein Schräuble und da muss noch ein Nagel rein. Ein Chefarchitekt legt mit kurzen Strichen die gesamte Planung fest. Arthur Muhl ist Architekt, er muss es wissen. Und er ist ein sehr begabter Architekt, ich darf es verraten, für die Langensteinbacher Höhe. Da hat er auch den neuen Vortragssaal entworfen. Das hat mir Dr. Meyer-Gerber erzählt. Hat sich so hingesetzt am Abend in seiner Wohnung, ein paar Striche und schon war der Entwurf fertig, war besser als alle früheren, die andere gemacht hatten. Ja, das ist Gnade, das ist eine Begabung. Paulus ist der Chefarchitekt im Worte Gottes. Er legt den Gesamtplan mit wenig kurzen Strichen fest. Wie ich in kurzem beschrieben habe, so sagt er ja wohl selber einmal in Epheser 3. Er zeigt den Gesamtplan von Anfang bis zu Ende. Er greift zurück bis vor Grundlegung der Welt und zeigt uns die letzten Ziele. So haben wir bei Paulus den Höhepunkt der biblischen Heilsoffenbarung. Paulus schaut noch weiter als Johannes im Buch der Offenbarung. Das kann man beweisen. Paulus schaut noch weiter. Und wo wir heute Abend und morgen früh hineinschauen, 2. Timotheus 1, das ist sozusagen sein letztes Vermächtnis. Schriftteilung ist sehr wichtig. Schriftteilung ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie man das in Siegen und in Weidenau macht. In einer guten Ehe ist es nicht üblich, dass, wenn Briefe kommen an die Frau, der Ehemann sie schnell aufreißt und hineinschaut. Oder umgekehrt. Ich glaube, wenn das dauernd geschähe, wäre das kein Zeichen einer guten Ehe. Als Ausnahme kann das geschehen, dass die Frau genau weiß, oder der Mann, der Brief, der geht uns beide an. Aber normalerweise öffnet doch wohl jemand den Brief, an den er adressiert ist. Und dann sagt der Mann zur Frau, schau mal da, oder umgekehrt, schau mal da, das geht auch dich an, was der oder die da geschrieben hat. Wenn es auf die Dauer umgekehrt geht und der, der nicht adressiert ist, macht zuerst auf, wenn das aus einem Misstrauen heraus dauernd geschieht, dann ist es natürlich schlecht um eine solche Ehe bestellt. So sollen wir es auch bei der Bibel machen. Wir sollen den ursprünglichen Adressaten erst einmal berücksichtigen. Und vieles in der Bibel geht auf Israel. Das sollen wir Israel zunächst auch lassen. Denn das war der Fehler, den die Kirche durch Jahrhunderte gemacht hat. Manche Theologen und Prediger und Pfarrer sind aber wach geworden seit 1948, Gründung des Staates Israel, und haben erkannt, Israel hat noch eine Berufung, Israel ist nicht abgeschrieben. Hat denn Gott sein Volk verstoßen, Römer 11, Vers 1, das sei ferne, und haben erkannt, was Israel geschrieben und gegeben ist, im Alten und im Neuen Testament bleibt für Israel. Also bitte die Adresse beantworten, dann können wir vieles, was Israel gesagt ist, dann nachher auch auf uns beziehen. So, wenn die Frau dem Manne sagt bei dem Brief, den sie gekriegt hat, schau mal her, das betrifft dich auch. Was nun Paulus schreibt, das ist nicht zuerst an das Volk Israel adressiert, sondern sozusagen direkt an uns, an die Gemeinde, an den Leib des Christus. Deshalb gehen uns die paulinischen Briefe in besonderer Weise an. Er darf sich nennen Lehrer der Nationen, Offenbarer göttlicher Geheimnisse, Vollender des Wortes Gottes, sagt er Kolosser 1. Ja, und von diesem Mann wollen wir jetzt einmal hören, was er in seinem letzten Brief schreibt, 2. Timotheus 1. Die Lage war nicht gerade sehr vielversprechend und herrlich. Die Lage war so, dass Paulus hier sagt, wir hören es gleich, dass ihn jemand in Rom besuchen wollte, in Rom. Und da hingen nicht lauter Transparente oder Fahnen. Wir begrüßen in unseren Mauern den größten Apostel aller Zeiten, sondern als da ihn einer in Rom aufsuchen wollte, da suchte er mich fleißig und fand mich nach fleißigem Suchen. Nicht beim Reisebüro, sondern vielleicht hat er sich in Katakomben umgehört. Aber die Christen in den Katakomben haben seine Adresse nicht gleich preisgegeben. Die hatten ja Angst, das könnte jemand sein, ein Spion von der Regierung. Und deshalb hat er fleißig suchen müssen, bis er schließlich doch erkannt wurde als echter Bruder. Und dann hat man ihm schließlich auch gesagt, ja, da und da könnte der Paulus sich aufhalten. Und das sagt auch in unserem Kapitel, dass alle in der römischen Provinz Kleinasien sich von ihm abgewandt haben. Wie im Leben Jesu, so auch im Leben des Paulus, ging es erst in die Weite und dann in die Enge. Genauso wie bei Jesus, so auch bei Paulus. Und ich hätte Verständnis dafür, wenn in diesem letzten Brief, den Paulus geschrieben hat, 2. Timotheusbrief, der ist zuletzt entstanden, da hat der Herr ihm kundgetan, dass er nach diesem Winter, den er jetzt vor sich hat, nicht mehr lange leben wird. Ich hätte Verständnis dafür, wenn hier ein Mann spricht, der resigniert. Lieber Timotheus, ich stehe vor einem Scherbenhaufen, ich leide unter schweren und furchtbaren Depressionen. Stell dir vor, die Gemeinden da, die einst blühenden Gemeinden, Ephesus, Kolosser, Laodicea, Smyrna und andere, wohin später ja die Sendschreiben der Offenbarung gingen, die haben sich jetzt alle von mir abgewandt, die wollen mich gar nicht mehr hören und gar nicht mehr sehen, es ist eine Tragödie und was ich alles mitmachen muss und so weiter. Nein, das ist aber nicht der Fall, sondern hier spricht einer in der Vollkraft göttlichen Geistes. Und als ich mit 17 Jahren in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet, da hatten wir auch einen anderen Gefangenen im Lager. Das Lager war in Frankreich, Versailles, bei Paris. Und der CVJM Paris war so freundlich, uns deutsche Bibeln ins Gefangenenlager zu bringen. Wir kriegten also Bibeln und ein Mitgefangener sagte, ich weiß noch, wie das der junge Mann sagte, ich lese am liebsten die Paulusbriefe. Der hat nichts gewusst von paulinischem Evangelium, von Verwalter göttlicher Geheimnisse, sondern der hat es so begründet, bei Paulus, da finden wir eine Freudigkeit, die ist nicht kaputt zu kriegen. So etwa hat er gesagt. Und das ist es, ihr Lieben, was ich auch uns und mir selber wünsche, eine Freudigkeit, die ist nicht kaputt zu kriegen. In der Welt, da gehen die Emotionen hoch und wieder runter. Gestern, da sagten ja Leute, das sei der glücklichste Tag für uns Deutsche, seit Jahrzehnten vielleicht. Der glücklichste Tag für Deutschland. Ja, wie lange hält das Glück an? Bald kommt die Ernüchterung. Und nach Höhen kommen wieder Tiefen und nach Tiefen kommen wieder Höhen. Das ist es nicht, was ich uns wünsche. Das haben wir schon selber, Höhen und Tiefen, ein jeder auf seine Art. Sondern ich wünsche uns in den Höhen und in den Tiefen etwas von dieser unzerstörbaren, nicht klein zu kriegenden Freudigkeit des Apostels Paulus. Lesen Sie einmal unter diesem Gesichtspunkt die Paulusbriefe. Das ist aber keine seelische, menschliche, irdische Freudigkeit, von Emotionen und Gefühlen abhängig, vom äußeren Ergehen, Fiebermesser, Zeitungsartikel, Portemonnaie, davon nicht abhängig, sondern abhängig von dem lebendigen Christus, der in ihm wohnt. Jetzt könnten Sie mir freilich noch einen Einwand machen, den haben schon manche gemacht. Wenn ich so von Paulus rede, ja, dieser Paulus, was hat der erlebt vor Damaskus? Wie kam der zum Glauben? Um die Mittagszeit ein Licht heller als die Sonne, keine Atombombenexplosion, sondern der lebendige Christus, der sich dort zu offenbaren gab, heller als die Sonne, mittags um 12 vor den Toren von Damaskus und dann redet er ihn persönlich an. Ich nenne das die Außenoffenbarung, die Außenoffenbarung. Und mancher hat schon gesagt, ja, wenn Gott das mit mir machen würde, ein helles Licht mittags vor Siegen oder Herborn oder wo, und für mich persönlich redet der erhöhte Christus vom Himmel her und ich sehe dieses Licht, dann werde ich auch in anderer Treue beim Herrn hängen. Aber so bin ich nur bei einem mittelmäßig begabten Evangelisten da und da, nur da im Zelt zum Glauben gekommen. Ja, Entschuldigung, es wäre ja auch Hochmut und wir können ja nun wirklich nicht erwarten, ganz so wichtig sind wir in der Heilsgeschichte Gottes nicht, dass Gott für jeden von uns einen Engel oder ein Licht heller als die Mittagssonne nun extra leuchten lässt. Das war wirklich eine heilsgeschichtliche Ausnahme. Aber ich kann Sie mit etwas anderem trösten. Was vor den Toren von Damaskus geschah, das war sozusagen die Außenoffenbarung. Es gibt aber auch eine Innenoffenbarung. Und davon sagt der Apostel Paulus einmal, Galater 1, 15 und 16, es gab in seinem Leben eine Innenoffenbarung und die hat viel länger gedauert als die Außenoffenbarung. Die Innenoffenbarung, wo er den Christus also nicht äußerlich sah, sondern innerlich enthüllt bekam, das steht in Galater 1, 15 und 16. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutter Leibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte, da ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate und so weiter und so weiter. Seinen Sohn in mir zu offenbaren. Die Außenoffenbarung vor den Toren von Damaskus, das helle Licht, ich weiß nicht, wie lange es geleuchtet hat, 5 Minuten oder 10 Minuten, ich weiß es nicht, oder nur 2 Minuten. Aber diese Innenoffenbarung, seinen Sohn in mir zu enthüllen, das ging durch Jahrzehnte seines Lebens mit. Und wenn der Apostel Paulus heute Abend hier säße und wir könnten ihn fragen, lieber Bruder Paulus, was hat dich eigentlich in deinem Dienste mehr beeindruckt und gestärkt? Hast du immer wieder Kraft gewonnen, indem du zurückdachtest, ach, vor Damaskus, da hat Gott mich einer Theophanie, einer Gotteserscheinung gewürdigt, mittags ein Licht heller als die Sonne? Oder hat es dich mehr geprägt und gestärkt, die fortlaufende Innenoffenbarung des Sohnes, als es dem Vater wohlgefiel, den Sohn in dir zu offenbaren? Was war wichtiger für dein Leben, dein Wachstum, deinen Dienst? Ich bin sicher, wie die Antwort ausfallen würde. Christus in mir, die innere Enthüllung des Sohnes durch den Vater im Heiligen Geist, das war das Wichtigere. Viel wichtiger als das äußere Licht. Und das können wir auch haben. Das können wir auch haben. So brauchen wir also nicht so arg neidisch auf unseren großen Bruder Paulus zu sein. Nun wird es Zeit, dass ich den Text lese. 2. Timotheus, Kapitel 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, das in Christo Jesu ist, Timotheus, meinem geliebten Kinde, Gnade, Barmherzigkeit, Friede, von Gott dem Vater und Christo Jesu, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag, voll Verlangen, dich zu sehen, indem ich eingedenk bin deiner Tränen, auf dass ich mit Freude erfüllt sein möge. Indem ich mich erinnere des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst wohnte in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike, ich bin aber überzeugt auch in dir. Um welcher Ursache willen ich dich erinnere, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit des gesunden Sinnes oder der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes, die Epiphanie unseres Retters, Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin, als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen. Um welcher Ursache willen ich dies auch leide, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute auf jenen Tag zu bewahren. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast in Glauben und Liebe, die in Christo Jesu sind. Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt dies, dass alle, die in Asia, der römischen Provinz Kleinasien, in der heutigen Türkei, du weißt, dass alle, die in Asia sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchen Phygellus ist und Hermogenes. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig auf und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tage, und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten. Die Anrede des Paulus, der Gruß, lautet in den beiden Timotheusbriefen anders als in den übrigen Paulusbriefen. Ich weiß nicht, ob es uns schon aufgefallen ist. Paulus grüßt die Gemeinden in der Regel wie Gnade euch und Friede. Dieses feste, doppelte Fundament, Gnade euch und Friede. Die Gnade Gottes ergreift unser Glaube, und wer die Gnade Gottes im Glauben ergreift, der hat Frieden mit Gott oder sogar Frieden von Gott, Frieden Gottes. Es fällt auf, dass in den beiden Timotheusbriefen Paulus zwischen Gnade und Friede noch ein drittes in die Mitte dazwischen geschoben hat, Barmherzigkeit. Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Denn die Lage ist ernst. Menschlich gesprochen ist die Lage für diesen jungen Mann Timotheus aussichtslos. Und so steht Timotheus heute Abend vor uns erstens als ein total überforderter junger Mann, zweitens aber auch in einer anderen Hinsicht als ein Vertreter der zweiten Generation. Wie ich das meine, werde ich gleich noch erklären. Und dieser total überforderte junge Mann, gibt sowas auch im Siegerland, ich weiß es nicht, der braucht Gnade und Friede, er braucht aber auch das abgrundtiefe Erbarmen und die Barmherzigkeit Gottes. Ich habe bei anderer Gelegenheit schon gesagt, wenn Sie den Bücherschrank einer verstorbenen Urgroßtante erben und Sie sollten vielleicht darin eine Biografie des Timotheus finden, aber keine Fantasiegeschichte, so erdichtet von irgendeinem christlichen Dichter, kein Roman, sondern auf alten Urkunden der Kirchengeschichte basierend, falls es sowas gibt. Ich muss mal den Hausvater der Langensteinbacher Höhe, Manfred Mössinger, fragen, der hat Kirchengeschichte studiert, ob es wohl alte Akten über Timotheus gibt. Hat er sich bewährt? Wie ist er mit diesem ungeheuer schweren Auftrag fertig geworden? Also sollten Sie da was finden, sagen Sie mir's, aber bitte nur, wenn es echt ist, keine erdichtete Geschichte, falls es so etwas geben sollte. Ich wäre wirklich interessiert, hat er sich bewährt? Ich vermute ja, er hat sich bewährt, wegen der großartigen Ausrüstung, die der große Gott ihm zuteil werden lässt, wovon ich morgen früh sprechen will. Gott gibt ja keine Aufgabe ohne Gabe, aber auch keine Gabe ohne Aufgabe. Das passt bei Gott immer zusammen. Trotzdem ist es für diesen Timotheus schwer. Achten Sie mal drauf in den beiden Timotheusbriefen, wie auf diesen jungen Mann die Imperative geradezu herunterhageln. Es hagelt Imperative. Was das ist, haben wir in der Schule gelernt. Imperativ, Befehlsform, geh, tu, steh, predige, überführe, kämpfe, fliehe, tu das, lass das. Es hagelt Imperative. Er war noch jung, das geht ja aus dem ersten Timotheusbrief hervor, niemand verachte deine Jugend. Vielleicht war er auch nicht gerade von Natur aus ein sehr aktiver Typ, sondern eher etwas schüchtern und zurückhaltend. Ist ja auch kein Fehler, wenn ein junger Mann, der vom Bibelseminar oder Universität auf die Menschheit losgelassen wird, als Pfarrer oder Prediger zunächst ein bisschen zurückhaltend ist und den Rat der Alten schätzt und nicht sagt, Achtung, geht alle weg, ich habe studiert, jetzt komme ich. Dieser Timotheus war also offensichtlich sehr zögerlich, schwach, zurückhaltend, Magenschmerzen gelegentlich und jung. Und was mutet ihm Paulus zu? Das werden wir gleich noch sehen, was Paulus ihm zumutet. Sicher hat er auch mal Fehler gemacht. Er braucht in reichem Maße Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Hinsichtlich der Bekehrung unterscheidet man einen Paulus-Typ und einen Timotheus-Typ. Paulus-Typ, eine Bekehrung mit einer dramatischen Wende. Plötzlich wird alles anders. Da führte jemand ein Lasterleben, da war jemand ein Sünder, plötzlich wird alles anders. Radikale Umkehr, mit oder ohne Lichterscheinung, wie vor Damaskus. Plötzliche Umkehr, radikale Umkehr, und die Leute staunen und reiben sich die Augen. Was, der ist ein Jünger Jesu geworden? Der war doch im Gefängnis, der war doch alkoholabhängig, der war drogensüchtig, der war. Und je finsterer das alte Leben war, umso größer ist die Chance, dass nach der Bekehrung ein Herr Brockhaus-Taschenbuch im Herr Brockhaus-Verlag Wuppertal erscheint. Ich habe neulich gesagt, es ist eigentlich ein bisschen ungerecht gegen diejenigen Leute, die vor ihrer Bekehrung nicht ein Lasterleben führten, sondern nette, anständige Leute waren. Von denen erscheint natürlich kein Brockhaus-Taschenbuch. Warum? Das wäre zu langweilig für den Leser. Es muss ein Hintergrund sein. Da muss jemand ein Zuhälter gewesen sein. Es gibt da so Geschichten. Es gibt ja diesen Jo in Hamburg, nicht? Von dem ist ja auch ein neues Buch erschienen, der bei der Heilsarmee bei Dankmar Fischer jetzt mitarbeitet in Hamburg. Oder sie arbeiten Hand in Hand zusammen, dieser Jo, ein früherer Zuhälter. Diese Leute müssen dann sehr aufpassen, wenn sie dann Zeugnis ablegen im Zelt, wie ich das in Güglingen vor einigen Monaten erlebt habe. Da trat mit Dankmar Fischer auch dieser Jo auf, mit einem lauten Schrei fing er an. Und dann kamen leider Ausdrücke vor, die ich eigentlich nicht akzeptieren konnte für eine gottesdienstliche Veranstaltung, wenn es auch Zeltevangelisation war. Das kann er auf St. Pauli machen. Aber wenn man vorher betet, dass Jesus in der Mitte ist, dann kann man nicht gewisse Ausdrücke gebrauchen, die ich jetzt hier nicht wiedergeben will, nur um zu zeigen, wie er vor seiner Bekehrung mal war. Aber immerhin, ich habe sonst alle Achtung vor diesem Mann. Ich will den gar nicht anschwärzen. Alle Achtung, er ist sicher ein mutiger Zeuge. Da könnte ich mir noch ein Stück abschneiden. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber die Leute müssen dann auch lernen, ihre Worte ein bisschen zu wählen und nicht eine Ausdrucksweise der Gosse und der Straße, die nicht gemäß ist dem Heiligen Geist und nicht gemäß dem Bild gesunder Worte. Man kann natürlich in St. Pauli nicht reden, wie ich es im Moment hier mache. Man muss da schon ein bisschen anders reden. Das sind schwierige Fragen und die Evangelisten sollten sich da immer selber kritisch hinterfragen, vielleicht ihre eigenen Reden nochmal auf Tonband abhören. Habe ich mich richtig ausgedrückt? Oder bin ich hinter dem Straßenjargon hergelaufen? Ja, es gibt solche Bücher im Erbrockhaus Verlag. Ich war ein Gangster, Rocky, Biggie und wie die alle heißen. Mir sagte mal ein alter Lehrer, der schon nicht mehr lebt, da war er schon 80 Jahre, ich war eigentlich immer ein braves Büble. Ich war von Jugend auf ein braves Büble. Das gibt's doch. Brave Büble, braves Mädle. Und die Eltern müssen fein aufpassen, wenn sie verschiedene Kinder haben und das eine ist so ganz temperamentvoll und rast immer rum und das andere hat dieses Temperament nicht, dass sie in der Erziehung nicht ungerecht werden. Ich bin jetzt 60 überschritten und habe die Fehler hinter mir, da kann man frei reden. Also man muss da wirklich aufpassen und wir machen sicher und haben sicher als Eltern viele Fehler gemacht, ich auch. Erziehen Sie Ihrem Kind unter Berücksichtigung seiner besonderen Eigenarten und wenn eins ein anderes Temperament hat und fällt immer über irgendwas, über einen Blumentopf oder was und macht dies und jenes kaputt, dann ist es an sich nicht böser als ein anderes. Und wir sind dann in Gefahr, das viel mehr zu strafen als das sogenannte Brave. Ja, der alte Bruder sagte also, der 80-jährige Lehrer, ich war vor meiner Bekehrung immer ein braves Büble. Aber irgendwann muss der Herr auch diesem braven Büble gezeigt haben, du brauchst Jesus. Nur ein Erbrockhaus-Taschenbuch gibt es dann leider eben nicht. Ja, es gibt also den Paulus-Typ, Umwertung aller Werte. Aber eines muss ich nun doch sagen, mein Vergleich hat nicht ganz gestimmt. Paulus führte natürlich vor seiner Bekehrung zu Jesus Christus kein Lasterleben, sondern Paulus führte ein religiöses Leben, nur in völlig falscher Hinsicht. Paulus kann sagen in unserem Text, Vers 3, ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene. Was steht da? Als der Paulus ein reißender Wolf war, als er so viel Not über Familien brachte, wie ein Terrorist sich benahm, folterte, zu lästern sie zwang, und seine Stimme gab, dass sie zu Tode kam, als er gefürchtet wurde im weiten Umkreis, das ist der Allerschlimmste. Hatte er ein gutes Gewissen vor Gott und Menschen? Jawohl, der hatte ein gutes Gewissen. Der hatte ein gutes Gewissen von Voreltern her. Auch als wütender Christenverfolger hatte er ein gutes Gewissen in seinem Eifer. Das muss ich machen. So verlangt es Gott. Und wir können daraus lernen, dass unser Gewissen kein absoluter Maßstab ist. Unser Gewissen ist der Wächter über der Übereinstimmung von Wissen und Tun. Und wenn wir anders handeln, als wir Erkenntnis haben, wie wir handeln sollten, dann schlägt das Gewissen aus, sofern es noch normal reagiert. Bei vielen Menschen reagiert es gar nicht mehr, wie mit einem Brenneisen gehärtet, sagt Paulus mal. Aber wo das Gewissen noch funktioniert und reagiert, da gibt es einen Ausschlag. Wenn ich etwas mache, wovon ich innerlich weiß und die Erkenntnis habe, so ist eigentlich nicht richtig. Der Zeuge Jehovas, der muss eben da stehen und seinen Wachturm feilbieten. Und wenn er das nicht macht, hat er ein schlechtes Gewissen. Das muss er tun, das ist sein Zeugnis. Und keiner soll gegen sein Gewissen handeln. Handle nicht gegen dein Gewissen. Aber wisse auch, das Gewissen kann irren. Wenn meine Erkenntnis irrt, das Gewissen ist einfach mit angekoppelt, programmiert entsprechend. Wenn meine Erkenntnis irrt, dann irrt auch das Gewissen. Und wenn ich hinsichtlich Sabbat oder Fleischgenuss oder Weintrinken oder was immer es sei, wenn da meine Erkenntnis sich irgendwann umstellt, indem ich unter der Verkündigung irgendwo eine neue Perspektive bekomme, dann wird von Stund an dann auch das Gewissen anders reagieren. Es gibt also hinsichtlich der Bekehrung den Paulus-Typ und es gibt den Timotheus-Typ. Das ist einer, der in einem frommen Elternhaus aufgewachsen ist und der von Jugend auf mit dem Worte Gottes und der Heiligen Schrift in Berührung gekommen ist. Es heißt ja in 2. Timotheus 3, Vers 15, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit. Du kennst ja von Kind auf die heiligen Schriften. Und hier werden sie ja auch genannt, die Mutter des Timotheus, Eunike, und die Großmutter Lois, die auch schon im Glauben standen, auf irgendeiner Stufe im lebendigen Glauben standen, Mutter und Großmutter. Oft sind es gerade die Mütter, oft sind es gerade die betenden Großmütter, die in Biografien von Gottesmännern genannt werden. Die Mütter, die Frauen, die manchmal in der Gemeinde Gottes etwas unterbewertet und unterbelichtet werden, die aber auch ihre Aufgaben haben, ihre besonderen Fähigkeiten und Aufgaben. Die brauchen unter Umständen gar nicht viel reden. Dass Männer durch der Weiberwandel ohne Wort gewonnen werden, schreibt Paulus mal. Ohne Wort. Ich habe noch nie gelesen, dass durch der Männerwandel ohne Wort jemand gewonnen wird. Das kann wohl auch mal vorkommen. Aber da wird gerade betont durch den Wandel der Frauen. Und wenn ich mich erinnere an christliche Biografien, ich habe vor über 30 Jahren einmal in einem Verlag gearbeitet, wo christliche Biografien eine ganze Menge erschienen sind, Brunnenverlag in Gießen. Und in christlichen Biografien, da ist es oft so, wenn Gottes Männer über ihr Leben berichten, meine betende Mutter, meine betende Großmutter. Dadurch ist schon viel, viel Segen geflossen. Nicht, weil meine betende Mutter so modern und emanzipatorisch auftrat, das hat mich so beeindruckt, dass ich gläubig wurde, sondern sie hat, wenn vielleicht auch unter Leiden und Drangsal, im Glauben, in Liebe, mit Güte, mit Treue, in Schwachheit, und vielleicht in Krankheit ging sie ihren Weg, leuchtend durch die Güte und Gnade Jesu. Das hat viele Söhne zum Glauben geführt. Obwohl es auch betende Väter natürlich und Großväter gibt, ich bin selber einer, das gibt es auch. Aber es ist auffallend, auch hier bei Timotheus, Mutter und Großmutter. Er kommt aus einem gläubigen Elternhaus und das ist ein großer Wert, für den wir nicht dankbar genug sein können, von Jugend auf mit der Heiligen Schrift in Berührung. Ich frage mich allerdings manchmal, ob die Art und Weise, wie man heute manchmal die Kinder in Berührung bringt mit Gottes Wort, ob das immer die richtige Art und Weise ist mit den christlichen Comics und den christlichen Sprechblasen und den irgendwie nacherzählten Texten. Ich glaube, da können uns auch die Juden ein Vorbild sein, die Kinder schon in frühen Jahren, in ziemlich frühem Alter, wenn sie kaum anfangen zu lesen und zu schreiben, an den Text der Tora heranführen. Aber nicht irgendeine Nacherzählung nur, sondern wirklich den Bibeltext, wörtlichen Bibeltext, schon von Jugend auf, sicher noch nicht mit ein oder zwei Jahren, da fängt man mal mit Malbibeln an und dem Fisch, der den Jona verschluckt, aber irgendwann dann, wenn sie denkfähig werden und lesefähig, schon bald an echten Text heran. Weil du von Jugend auf die heiligen Schriften kennst. Aber nun muss ich auch darüber sprechen, dass es auch eine Gefahr ist, aus gläubigem Elternhaus zu kommen. Die Gefahr müssen wir sehen. Die Gefahr ist nämlich, dass einer denkt, ja, Bibel, Verkündigung, Kirche, Gemeinde, Streit der Theologen, Streit der Brüder, kenne ich alles. Ich kenne alles, ich weiß alles. Ich kenne auch manche Lieder, ich kenne auch manche Bibelverse. Manche bleiben dann stehen im Stadium der Erleuchtung und halten Erleuchtung schon für Entscheidung oder Wiedergeburt. Das ist die große Gefahr. Es gibt viele, die heranwachsen und gingen öfter mit unter das Wort und sagen, kenne ich alles, ich kenne den Bruder, ja, ich weiß genau Bescheid, ich weiß auch, wo der mit dem nicht übereinstimmt, kenne ich alles, weiß ich alles, die wissen alles, die sind so erleuchtet und wissen auch viel in der Bibel, können vielleicht sogar die Heilszeitalter Gottes unterscheiden, können sogar das paulinische Evangelium unterscheiden, haben den Kopf voll von Wissen. Aber wenn nur sie nur erleuchtet sind und mehr nicht, dann ist das ein sehr gefährlicher Zustand. In Hebräer 6, Vers 4 ist einmal die Rede von Leuten, die waren erleuchtet und die können jederzeit wieder abfallen. Sie sind nicht verbindlich bei dem Herrn Jesus. Da hat keine Trauung stattgefunden zwischen Gottes Geist und Menschengeist. Da ist Gottes Geist nicht mit ihnen eins geworden. Da kam keine Wiedergeburt zustande. Die sind nur erleuchtet, haben geschmeckt, probiert. Und von denen sagt Hebräer 6, Vers 4, es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und sogar teilhaftig geworden sind, Heiligen Geistes. Aber hier steht nicht der Artikel, hier steht nicht der Heilige Geist, sondern teilhaftig geworden sind, Heiligen Geistes. Und ich bitte jetzt, das nicht für Wortklauberei zu halten. Vor Pfingsten hat der Herr Jesus die Jünger einmal angehaucht und gesagt, nehmet hin, Heiligen Geist. Nach Pfingsten empfingen sie den Heiligen Geist. Das ist also eine Vorausprobe, ein Schmecken, ein Kosten. Das, was hier von diesen Leuten in Hebräer 6, Vers 4 gesagt ist, das läuft alles auf der Linie geschmeckt, probiert, gekostet. Wie man in einem Supermarkt eine neue Sorte Kakao oder was weiß ich einmal kosten kann, kostenlose Probetasse, so haben die alles mal probiert. Ja, da war ich auch mal in der Versammlung. Ja, da war ich auch. Ja, den Schumacher habe ich auch mal. Ja, den kenne ich auch. Ich weiß auch, worin die sich unterscheiden. Ich weiß alles. Aber nicht mehr. Das ist die große Gefahr. Wer nur erleuchtet ist, kann jederzeit wieder abfallen. Er hat die Brücke nicht hinter sich abgebrochen. Und da können wir etwas lernen aus dem allerersten Kapitel der Bibel, die Sechstageschöpfung. Ich meine das jetzt nicht naturwissenschaftlich, sondern als Parallele zu dem Handeln Gottes beim Menschen. Wie Gott damals in der Schöpfung schuf oder nach anderer Auffassung wiederherstellte, eine Schöpfung, die ins Tohuwabohu geraten war, wird ab 1. Mose 1, Vers 3 im Sechstagewerk wiederhergestellt. Vom Tohuwabohu zum Kosmos, vom Chaos zum Bilde Gottes. Wiederherstellungsprozess im Sechstagewerk der Schöpfung. Das allererste, was Gott tut, ist Erleuchtung. Es werde Licht. Und das ist auch das Erste bei uns. Dass wir in Kontakt kommen mit dem Licht des Wortes Gottes, mit dem Licht der Heilsbotschaft. Aber wir wissen alle ganz gut, damit ist doch die Schöpfung nicht fertig mit dem ersten Tagewerk. Es werde Licht. Das ist nur der Anfang. Dann kommen verschiedene Scheidungsprozesse, Scheidung, Licht oder Finsternis, Scheidung, himmlisches, irdisches, Scheidung, festes, flüssiges. Dann gibt es erste Frucht. Nachher wird die Schöpfung von innen leuchtend und so sollen auch wir von innen leuchtend werden. Anfangs werden wir vom Licht Gottes von außen angestrahlt, nachher selber leuchtend werden und dann gibt es weitere Frucht bis hin zum Bilde Gottes. Also Erleuchtung allein ist zu wenig. Nach der Erleuchtung müssen Entscheidungen fallen. Muss einer sich selber entscheiden und wenn er noch so ein braves Büble oder braves Mädle vorher war. Erleuchtung genügt überhaupt nicht. Biblisches Wissen, aufgewachsen sein im frommen Elternhaus und in vielen Versammlungen gewesen sein mit 6, 8, 10, 12, 14 Jahren, kann sogar eine Gefahr sein, wenn ich mich der Illusion hingebe, mit Erleuchtung sei schon alles gut. Und das ist eben nicht der Fall. Wenn daraus nicht eine Entscheidung wird, wenn daraus nicht ein lebendiges Wandeln mit dem Herrn Jesus wird und wirkliche Hingabe, Wiedergeburt, neues Leben, Neuzeugung, dann ist das sogar sehr gefährlich. Dann wäre es besser, solche hätten die Wahrheit nie erkannt. So ähnlich drückt sich einmal Petrus aus in einem sehr ernsten Wort oder Judas. So viel zu dem Thema Paulus-Typ und Timotheus-Typ hinsichtlich der Bekehrung. Und wenn wir uns nun anschauen, was Paulus alles von diesem jungen Mitarbeiter verlangt, das ist wirklich sehr schwer. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Missionswerk in heutiger Zeit junge Mitarbeiter sucht und in einer christlichen Zeitschrift erscheint eine Anzeige: Wir suchen junge Mitarbeiter, junge Mädchen, junge Männer, wir versprechen euch viel Leiden. Kommt, leidet mit uns Trübsal um des Evangeliums willen. Wie viele würden sich denn da melden? Und so wirbt Paulus um seinen jungen Timotheus. 2. Timotheus 1, Vers 8, leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Das ist es, was er seinem jungen Mitarbeiter verspricht, dass der nicht weggelaufen ist wie Johannes Markus, Das ist wirklich schon mal ein Wunder der Gnade Gottes. Menschlich gesprochen ein total überforderter junger Mann. Nun ist aber Timotheus auch ein Vertreter der zweiten Generation. Bei jeder Kirche, Freikirche, Gemeinde, Gemeinschaft gibt es Gründer, Väter, prägende Gestalten. Ein Martin Luther, ein Calvin, die Reformatoren, ein Wesley und wie sie alle heißen, ein Darby in England und wie sie alle heißen. Es gibt prägende Väter und Brüder. Auch in unseren Kreisen hat es das ja gegeben nach dem letzten Weltkrieg. Bruder Karl Geier, Bruder Adolf Heller darf ich hier nennen. Prägende Gestalten, bei denen entsteht was Neues, neue Aufbrüche. 1947 auf den ersten Jugendfreizeiten der Evangelisten und Lehrer Adolf Heller und Karl Geier in Karlsruhe, Durlach, auf den ersten Jugendfreizeiten, wo auch Johannes Rau dabei war, da bildeten sich vor den Sprechzimmertüren der Brüder Schlangen. Und da hat man geduldig ausgeharrt, nicht Schlangen nach Brot oder irgendwas Essbarem, sondern Schlangen, dass man endlich drankommen könnte und könnte zur Heilsgewissheit gelangen und könnte mit seinem Leben auspacken und vielleicht beichten, vielleicht dies und jenes sagen, Christus annehmen, zur Heilsgewissheit kommen. In so einer Schlange war auch mal Heinz Schumacher. Ja, das können wir heute so nicht nachmachen. Und es wäre der größte Fehler, wenn nun die Leute der zweiten Generation sagen würden, was in der ersten Generation möglich war, das können wir doch auch, wenn wir alle Kräfte zusammennehmen, Ärmel aufkrempeln, das wäre doch gelacht, wir sind doch nicht schlechter, das können wir auch. Ich wurde mal neulich gefragt, ich komme im Jahr an 35 verschiedene Orte zur Wortverkündigung, hoffentlich kommen noch ein paar aus der DDR dabei in den nächsten Jahren, das hoffe ich sehr. Ich wurde schon gefragt von Brüdern. Ich glaube ziemlich sicher, dass das kommt. Und an einem der Orte, da ist der Besuch nicht sehr stark und die Zahl ist sehr überaltert. Und jemand fragte mich, was können wir da machen? Und ich sagte am Telefon, wir können gar nichts machen. Beten. Machen? Es wäre der größte Fehler, wenn die zweite Generation meint, sie müsste das auch können, was die Väter könnten. Die Versammlungen müssen genauso groß sein, die Schlangen vor der Sprechzimmertür für eine seelsorgliche Aussprache. Wo sind denn diese Schlangen heutzutage? Die findet man manchmal nicht einmal bei Zeltevangelisationen. Gott sei Dank, wenn es das noch mal hin und wieder gibt. Wir können nicht das, was Gründer, Väter gemacht haben, das können und sollen wir nicht einfach nachmachen. Nachahmung wäre da in dem Sinne als Kopierung falsch. Für die zweite Generation gelten andere Aufgaben. Und wenn ich sage zweite Generation, meine ich natürlich auch die dritte, vierte, fünfte und so weiter. Ob das eine kleine Gemeinschaftsbewegung ist oder Allianzarbeit oder eine große Kirche wie die Kirche Luthers, das Problem der zweiten Generation stellt sich immer. Und dass die Kirche Luthers heute nicht mehr die Kirche Luthers ist, das hat sich ja inzwischen herumgesprochen. Das war einmal die Kirche des Wortes. Da stand das Wort in der Mitte. Das Wort, sie sollen lassen, stand. Jetzt schauen wir einfach mal in den ersten und zweiten Timotheusbrief und schauen uns zum Schluss noch ein paar Stellen an, was denn nun Paulus seinem jungen Mitarbeiter rät. Paulus ist der typische Vertreter der ersten Generation. Paulus, Apostel, apostolische Gestalt, Vater in Christo, konnte Gemeinden gründen. Und was sagt er nun seinem jungen Mitarbeiter Timotheus? Mach alles genauso wie ich, Timotheus. Was ich gekonnt habe, das musst du auch können. Was ist Aufgabe der zweiten Generation? Und nun wollen wir mal einiges lesen, auch aus dem ersten Timotheusbrief ein paar Stellen. 1. Timotheus 1, Vers 3. Ein junger Mann, noch wenig Erfahrung, was der alles können und machen soll, menschlich hoffnungslos. 1. Timotheus 1, Vers 3. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, auf das du etlichen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung Gottes fördern. Da gab es also welche, die haben sich zerstritten. Mit Fabeln, das heißt Mythen, Wir müssen nicht die Bibel entmythologisieren, das brauchen wir gar nicht, denn es sind keine drin. Petrus sagt in 2. Petrus 1, wir sind nicht Mythen nachgefolgt, als wir euch kundtaten auf dem Berg der Verklärung seine Herrlichkeit. Sind wir keinen Mythen nachgefolgt, wo keine sind, brauchen wir auch nicht entmythologisieren. Wir müssen uns im Gegenteil davor hüten, dass wir in die Bibel Mythen und Legenden und Fabeln hineinschmuggeln, durch unsere Auslegung vielleicht. Das haben damals Leute gemacht. Fabeln und endlose Genealogien und Geschlechtsregister. Ich stamme von Benjamin und wo stammst du her? Und dann und Ruben und haben sich darauf viel eingebildet. Vielleicht gerade auch jüdische Geschwister, die in den Genealogien geforscht haben, zu welchem Stamm sie wohl gehören und ich weiß nicht, was für Schlüsse sie dann gezogen haben. Wir alle haben wohl schon mal Brüder kennengelernt, gibt es auch Schwestern, weiß nicht, die sich so richtig über biblischen Streitfragen zerstritten haben. So richtig verbissen und zerstritten. Und da soll nun dieser junge Mann kommen, Timotheus, also passt da mal auf und gebietet denen mal, dass sie keine anderen Lehren lehren. Was haben denn die gesagt, wenn der junge Timotheus kam und hat gesagt, bitte, liebe Brüder und Väter, ich möchte euch doch ermuntern und ermahnen, dass ihr nicht so viel Wert legt auf das und das, sondern dass ihr zurückkehrt zu dem gesunden Worten Jesu und des Paulus. Da hat vielleicht einer gesagt, was bist du für ein Jahrgang? Was? Und du willst uns hier sagen, wo es lang geht? Es war bestimmt kein leichter Stand, den dieser junge Mann hatte. 1. Timotheus 1, Vers 19. Indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Indem du den Glauben bewahrst. Bei den Stellen, die ich jetzt lese, werden wir des Öfteren darauf stoßen, bewahre, bewahre, bleibe, halte fest, bleibe, bewahre. Konservativ im guten Sinn. Bleibend, festhalten, bleiben, festhalten, halte fest. Das ist vor allen Dingen Aufgabe der zweiten Generation. Sie kann und muss nicht unbedingt Neues auf dem Boden stampfen, aber sie darf das Erbe der Väter treu bewahren und festhalten. Bleibe, halte fest. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Es gibt ja auch geistliche Bewegungen, wo man nach 10, 12 Jahren schon gar nichts mehr davon hört. Schnell ein Strohfeuer abgebrannt und nach 10, 15 oder 20 Jahren ist nichts mehr da. Es gibt überhaupt keine zweite Generation in manchen Bewegungen. Die sind schnell, da ist das Feuer rasch wieder erloschen. Bleibe, halte fest, bleibe dran. Konservativ, was aber nicht heißen muss, starr und stur. Die Methoden dürfen auch mal wechseln, die Fragestellungen wechseln. Unsere Brüder, die kurz nach 1945 uns gedient haben, hatten manche der heutigen Fragestellungen noch nicht. Da hat man nicht von AIDS geredet und anderen Dingen. Aber wenn auch die Methoden und die Fragestellungen wechseln, bleiben am Wort und das Erbe der Väter hüten, halte fest. Lesen wir noch ein paar Stellen. 1. Timotheus 4, Vers 7. Die ungöttlichen und altweibischen Fabeln aber weise ab. 1. Timotheus 4, Vers 10. Für dieses arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Gott ist ein Retter aller Menschen, besonders, das heißt in erster Linie, der Gläubigen. Hier steht nicht nur der Gläubigen, sondern besonders der Gläubigen. Dieses soll Timotheus gebieten und lehren. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, halte an. Also bleibe dran, halte fest, bewahre. Hier haben wir es wieder. Halte an. Vers 13 in 1. Timotheus 4. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Händeauflegen der Ältestenschaft. Bedenke dieses sorgfältig, lebe darin, auf dass deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen und so weiter und so weiter. Beharre, halte fest, bleibe dran. Benimm dich richtig, zu den Alten, zu den jungen Brüdern, zu den alten Brüdern, zu den jungen Schwestern, zu den alten Schwestern, zu den Ältesten, zu den Diakonen. Und wo Streit ist, da schlichte, und wo die gesunde Lehre in Gefahr kommt, da sieht, dass wieder gesunde Lehre herrscht. Ein total überforderter junger Mann, ein total überforderter junger Mann. Menschlich gesehen, aber nicht von Gott aus gesehen. Da ist ja noch der große und wunderbare Gott. Und weil der da ist, deshalb ist die Lage doch nicht aussichtslos. Es gab auch damals die Gnostiker, eine ganz gefährliche Bewegung im 1. und 2. Jahrhundert. Und es heißt in 1. Timotheus 6, Vers 20, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Gnosis wegwendest, zu welcher sich bekennend etliche vom Glauben abgeirrt sind. Die Gnostiker waren eine gefährliche Bewegung. Das waren Erkenntnisleute, Leute, die sich höhere Erkenntnis rühmen. Leute, die zu unterscheiden wussten zwischen einem geistlichen Menschen und einem seelischen Menschen. Das Geistesleben haben sie sehr betont. Sie wollten Pneumatiker sein, Geistesmenschen. Und von den Pneumatikern haben sie unterschieden die Psychikoi, die seelischen Menschen. Psychikos, Pneumatikos. So weit, so gut. Das sagt ja auch Paulus, dass es geistliche Menschen gibt und seelische Menschen. Dann aber zogen die Gnostiker ganz falsche Folgerungen. Sie lehrten zum Beispiel, der Geistesmensch kann im Fleisch so viel sündigen, wie er will. Das macht gar nichts aus. Das prallt an ihm ab. Das kann gar nicht sein eigentliches Wesen mehr treffen. Der Geistesmensch ist da völlig drüber erhaben. Wolfgang Jugel hat Erich Schnepel zitierend diese Irrtümer der Gnostiker einmal genannt, zitiert in seinem Buch, Ist denn der Christus zerteilt? Also, dass Gott ins Fleisch kommt, das Wort wird Fleisch, das kann es in Wirklichkeit nicht geben. Gott ist Geist, nein, mit Fleisch hat er nichts zu tun. Der Geist Gottes habe nur vorübergehend mal vom Körper des Jesus von Nazareth Besitz ergriffen, von der Jordantaufe bis zum Kreuz. Am Kreuz habe der Geist Gottes ihn wieder verlassen und Jesus habe hintendrein gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das waren Lehren der Gnostiker. In all den Dingen, da soll Timotheus für gesunde Lehre sorgen. Schließlich noch aus unserem Kapitel 2. Timotheus 1, 13 und 14. Aufgabe des Timotheus, Aufgabe der zweiten Generation. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christo Jesu sind. Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Halte fest, bewahre, halte fest, bewahre. Lass dich nicht abbringen davon. Halte fest das Bild gesunder Worte. Und da darf ich zum Schluss darauf hinweisen, Paulus sagt nicht nur dem Timotheus, lies die Bibel und bet jeden Tag. Das ist ja ein guter Spruch. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Aber Paulus sagt es noch etwas genauer. Nicht nur lies immer wieder mal die Bibel, sondern halte fest das Bild gesunder Worte. Lies die Bibel genau, unterstreiche dir Ausdrücke, habe eine möglichst wortgetreue Bibelübersetzung. Man sollte neben seiner Lutherbibel eine Elberfelder Bibel haben, vielleicht auch Schlachter, Zürcher und was es noch gibt, konkordante Wiedergabe. Eine möglichst genaue Bibelübersetzung, wo einigermaßen konkordant, das heißt das gleiche griechische Wort mit dem gleichen deutschen, soweit es möglich ist, wiedergegeben wird, damit man feststehende Lehrbegriffe bekommt, Rechtfertigung, Sünde, Gnade, Glaube. Das kann man nicht mal so übersetzen. Es gibt so moderne Umschreibungen, wo man lernt, dass Gott so ungefähr ein freundlicher Mann ist. Das ist zu wenig, sondern genaue Bibelübersetzungen. Und dann ein Bild gesunder Worte, Worte auswendig lernen, sich Ausdrücke merken, Konkordanz gebrauchen, sich was abschreiben. Das will Paulus. Nur so können wir gegen Irrlehren gewappnet sein, indem wir nicht so ein bisschen die Bibel kennen, ein paar fettgedruckte Stellen und Losungsworte, so gut das ist. Die Losungen machen auch manchmal Fehler. Neulich war ich der Losung mal böse, habt ihr gemerkt? Die hatten Galater 5, 22 zitiert, die neunfältige Frucht des Heiligen Geistes. Und wie viele Stücke von den neun haben sie hingeschrieben? Sieben. Jawohl, und die anderen zwei fehlten. Wenn ich Zeit hätte, würde ich mal den Brüdern schreiben, die das zusammenstellen. Sie sollen ihren Computer mal ändern. Da würden zwei Dinge fehlen bei der neunfachen Geistesfrucht und nicht nur sieben. Also, Wort gesunder Lehre, Bild gesunder Lehre. Nicht nur ungefähr bei der Bibel bleiben, sondern wirklich tief hineinkommen. Nun haben wir gesehen, ihr Lieben, was Paulus diesem jungen Mann an Imperativen gibt. Vielleicht lesen Sie mal die beiden Timotheusbriefe und schauen, was Paulus noch alles an Befehlen, an Hinweisen, an Ermahnungen ihm gibt. Und morgen früh werden wir dann sehen, wie Gott nun in dieser eigentlich aussichtslosen Situation doch diesen Timotheus in wunderbarer Weise ausrüstet, in überragender Weise, sodass ich vermute, er hat seinen Auftrag erfüllt in der Kraft Gottes. Nehmen wir einiges mit aus dieser Abendstunde, vor allem auch die unzerstörbare Freudigkeit, die uns in den Paulusbriefen entgegentritt. Amen.